Liebe Gemeinde, ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den Pfingstferien der ein oder andere von Ihnen auf Urlaub war, dass er unterwegs war, vielleicht irgendwo auf der Welt, wo es auch schön ist, so wie hier in Augsburg. Stellen Sie sich vor, mit einem Reiseleiter bummeln Sie durch die Stadt und der Reiseleiter lenkt Sie zu einem besonderen Gebäude. Hohe Fenster, ein Kuppeldach und große Türen. Ein Tempel vielleicht? Wahrscheinlich ist es keine christliche Kirche, so wie es ausschaut. Neugierig betreten Sie mit den anderen Urlaubern das Gebäude. Sie finden sich in einer Zeremonie wieder und lauschen ein wenig den fremden Klängen. Es folgt eine Ansprache und plötzlich, obwohl Sie der fremden Sprache nicht mächtig sind, stutzen Sie. Ihnen kommt das bekannt vor. Es sind nur ein paar Sätze, schnell vorbei, doch Sie sind sich sicher, diesen Rhythmus kannten Sie. Auf Ihre Frage antwortet der Reiseleiter: Our Father, das Vaterunser war das. Das Vaterunser? Ja, in welcher, wenn nicht in der christlichen Religion, wird denn das Vaterunser in einer Ansprache zitiert und warum? Stellen Sie sich vor, unser Bibeltext, der unserer Predigt zugrunde liegt, hat ein anderes Gebet als Grundlage und ich lese Ihnen das vor. Es steht im 5. Buch Mose, im Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Was wir gerade gehört haben, ist das bekannteste Gebet für Menschen jüdischen Glaubens. Als Gebet und Bekenntnis zugleich wird es in jedem Gottesdienst in der Synagoge gesprochen. Es bildet den Kern des täglichen Morgen- und Abendgebets. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Man nennt dieses Gebet nach den ersten beiden Worten, mit denen es beginnt, das Schma Israel, höre Israel. Warum ist dieser Text heute Predigttext? Wir bedenken in unserem christlichen Gottesdienst das Zentralbekenntnis jüdischen Glaubens. Wenn man sich das jetzt andersrum vorstellt, wie in der kleinen Szene am Anfang, wird die Herausforderung deutlich. Wie sensibel wären wir, wenn unser Vaterunser in einem jüdischen Gottesdienst oder gar in einem muslimischen Freitagsgebet ein Thema wäre? Wir würden verlangen, dass mit dem notwendigen Respekt mit diesem Gebet umgegangen und darüber geredet wird. Und das gilt natürlich auch für uns an dieser Stelle. Die Bedeutung dieser Verse für den jüdischen Glauben ist groß. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das Bekenntnis zu dem einen Gott ist entscheidend und fordert als Reaktion den Menschen total, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Umfassender kann man es wohl nicht sagen. Und weil diese Verehrung Gottes so wichtig ist, bleibt es nicht beim Hören und tief im eigenen Herzen verwahren. Es folgt eine Menge von Aufforderungen, was man mit diesem Gebot tun soll. Präge sie deinen Kindern ein. Machen wir deswegen Konfirmandenunterricht, damit das weitergeht? Gib sie an die nächste Generation weiter. rede von Gottes Gebot immer und immer wieder, zu Hause, unterwegs, wo du auch gehst und stehst. Ja, binde sie zum Zeichen auf deine Hand und zwischen die Augen. Diese Anweisung kann man symbolisch verstehen. Dann steht die Hand für alles Tun des Menschen und die Stirn für sein Denken. Als letztes sagt der Text, schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore, wobei hier an die Stadttore gedacht ist. Auch das ist ein Symbol, dieses Gebot soll für uns privat gelten wie in der Öffentlichkeit. Mit dieser Versen werden wesentliche Aspekte des jüdischen Glaubens formuliert. Es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist ganzheitlich zu verehren. Da hat es keinen Platz für was anderes. Immer und überall mit Gedanken, Worten und Werken. Gottes Gebot soll das ganze private und öffentliche Leben prägen. Viele Menschen jüdischen Glauben haben diese Worte seit über 2000 Jahren, noch viel länger, ernst und auch wörtlich genommen. Zum Morgengebet legen sie darum die sogenannten Gebetsriemen an, an denen in kleinen Kapseln diese Worte enthalten sind. Sie werden an der Stirn und an die Hand gebunden und an den Wohnungstüren befinden sich in einer kleinen Kapsel, der Mesusa. Eigentlich sollen diese Verse ja nur die Gebote in der Bibel einleiten. Doch sie haben in der Geschichte ungeheure Wirkung erlangt. Natürlich kannte auch Jesus sie. Und wir erinnern uns, als er nach dem Kern seines Glaubens gefragt wird, sagt er genau dieses. Du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deiner Seele und deinem ganzen Herzen. Und er fügt ein zweites hinzu, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So wichtig war für Jesus dieser Vers und auch deswegen ist er für uns sehr wichtig. Gebetsriemen und eine Mesusa an der Tür, das ist uns vielleicht fremd. Aber der Glaube an den einen Gott mit den Konsequenzen für unser ganzes Leben, dieser Grundgedanke bestimmt uns auch als Christen. Glaube und Taten gehören zusammen. Dieses Bekenntnis zu einem Gott verbindet ja drei große Religionen, Islam, Judentum und Christentum. Und was früher vielleicht regional getrennt war, rückt uns aber sehr nahe in unserer täglichen Erfahrung. Menschen verschiedenen Glaubens leben als Nachbarn oder als Arbeitskollegen, ja sogar in Ehen und Partnerschaften. Ich denke, jeder kennt auch Menschen anderen Glaubens, was früher vielleicht gar nicht so war. Auch gibt es viele neue jüdische Gemeinden in den letzten Jahren in Deutschland und ich meine zu wissen, dass auch die Augsburger jüdische Gemeinde sehr aktiv ist. Viele christliche und jüdische Gemeinden pflegen guten Kontakt miteinander und dafür können wir nur dankbar sein. Für manchen liegt darin aber auch eine bedrängende Frage verborgen: Wem oder was soll man glauben? Ja, wie entscheidet man denn zwischen wahr und falsch? Ist Gott derselbe Gott für Christen, Juden und Muslime? Eine ganz schwierige Frage und ich denke, wir werden hier keine Antwort finden. Vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, so wie der deutsche jüdische Philosoph Martin Buber sich das vorgestellt hat. Stellen Sie sich vor, die verschiedenen Religionen sind und die Menschen, die ihnen glauben, sind Häuser. Sie stehen zusammen wie in einem kleinen Dorf. Jedes dieser Häuser hat eine ganz eigene Geschichte und Tradition. Sie haben auch Fenster, durch die man heraussehen kann, auch auf die anderen Häuser. Aber eigentlich haben sie keine Türen. Die Bewohner können diese Häuser nicht einfach verlassen und zu den anderen hinübergehen und in ihre Kultur eintauchen. Und selbst wenn, dann blieben sie in dieser anderen Tradition Gäste oder sogar Fremde. Die Bewohner dieser Häuser wissen auch, dass diese Wände und Dächer nur vorläufig sind. In ihnen wird geglaubt, manchmal auch gezweifelt und gerungen. Sie wissen, die ganze Wahrheit haben sie nicht, um alle Rätsel der Welt und die Geschichte zu entschlüsseln. Das werden wir in diesem Leben nicht herausfinden. In der Gegenwart können auch sie den Menschen das ganze Heil nicht geben. Sie warten alle in der einen oder anderen Art auf Erlösung. Jedes dieser Häuser ist darum wie ein Exil. Es gibt vorläufig Schutz und Halt. Dafür ist es auch sehr wichtig. Doch das Eigentliche kommt erst dann, wenn sie alle aus ihren Exilen befreit und in die gemeinsame Gotteswelt gebracht werden. Martin Buber führt dieses Bild zu dem Schluss: Wenn die Menschen in den Häusern das nun wissen, das Haus Gottes auf Erden zu sein, sie müssen sich damit begnügen, ein Haus der Menschen zu sein, die in der gleichen Absicht, Gott zu dienen, ihm zugewandt sind. Was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand, sondern das wird sein am Ende der Zeiten. Es ist schon so, wir Menschen christlichen und jüdischen Glaubens lesen die gleichen Verse. Und doch sind und bleiben wir zwei unterschiedliche Religionen. Wir müssen das akzeptieren. Sie stellen je für sich einen Weg und eine Tradition dar, Gott zu suchen und zu finden. Wir können unsere Fenster unseres Hauses weit aufmachen. Wir können vielleicht auch ins Gespräch kommen, so von Haus zu Haus. Wir können besprechen, was uns gefällt und was uns anregt in der eigenen Praxis oder auch, was uns am Nachbarhaus befremdet. Aber unter all diesen Häusern ist kein Tophaus zu finden, das größer und schöner ist als die anderen. Dieses Urteil steht uns nicht zu. Vielleicht wird es später einmal so sein, dass wir selbst, wenn wir befreit aus unseren Exilen in Gottes neuer Welt spazieren, sehen, welches die Stärken und Schwächen der einzelnen Religionen waren. Aber ich kann mir auch denken, das ist gar nicht mehr so wichtig. Für Christen gilt die Nächstenliebe, auch im religiösen Leben. Wir wollen uns bemühen, als Privatleute tolerant, als Gemeinden gastfreundlich und als Kirchen gesprächsbereit und dialogsuchend zu sein. Und so kann es passieren, dass Religionen Frieden schaffen. Jede Religion hat die Aufgabe, ihre extremen Vertreter zu zügeln und die Lahmen zu beflügeln. Wo uns das friedlich und auch kritisch wohlwollend gelingt, bezeugen wir diesen einen Gott und geben ihm die Ehre. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Hört, ihr Christen, höre, Israel, verbunden an den Glauben in den einen Gott. Wir achten den Glauben jedes Menschen, denn der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und so soll es sein, so spreche ich. Amen.